SWR 2 Zeitgenossen.
Was war denn Ihre allererste Opernerfahrung?
Ui, also wo ich zum ersten Mal in der Oper war. Ja. Ich glaube, das war hier im Badischen Staatstheater in Karlsruhe, habe ich Iphigenie von Gluck. Kann ich mich erinnern, ja, ja. Und dann hatten wir an der Schule einige Sachen aufgeführt, unter anderem Die Welt auf dem Monde von Haydn. Und da war ich einer der Scholaren, den habe ich da gesungen. Und dann kann ich mich noch erinnern, haben wir auch, es war im Bismarck-Gymnasium, wo ein sehr guter Musikunterricht war, da haben wir aufgeführt Ascanio in Alba von Mozart.
Und da haben Sie auch gesungen?
Oder? Nein, da war ich Regieassistent und Inspizient. Also da war bereits der Weg hinter die Kulissen gebahnt.
Aber das heißt, Sie haben ja wirklich dann echt früh relativ ernsthafte Theatererfahrung gemacht. Ich meine, das ist ja was.
Spitze, ernsthafte Theatererfahrung, Schulaufführung, aber es hat mich interessiert, ja.
Und gibt es auch so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, Oper ist faszinierend, Oper ist mehr als interessiert mich, ist nett, Oper ist was Faszinierendes als Kunstform?
Ja, ich zögere deswegen so Ja zu sagen, weil man kann das immer so schlecht benennen und schlecht auch lokalisieren. Ja, da und da und da. In das wächst man ja auch hinein, durchs Tun selber. Nicht? Als ich angefangen habe, selber fürs Musiktheater zu schreiben, da wuchs eigentlich auch die Neigung dazu. Das geht mir genauso, wenn ich für Streichquartett schreibe, dann wächst mit dem Schreiben die Neigung zum Streichquartett. Es ist eigentlich nicht so, dass vorher bereits eine unumgängliche Liebesbeziehung besteht, sondern die entsteht erst durch den Akt selbst.
Ich habe aber gehört, dass Sie am Badischen Staatstheater aber auch als Statist unterwegs
waren in Ihrer Jugend. Oh ja, das war dann, aber da war ich dann schon so 15, 16, ja doch, ja. Da habe ich in einer La Bohème-Inszenierung mitgewirkt und da war ich am Ende des zweiten Aktes der Tambourmajor. Der schönste Mann Frankreichs, heißt es im Text, nicht? Sie erinnern sich. Dam, dam, da, di, da, dam, da, dam, da, da, dann kommt die Wachablösung und damit endet ja der zweite Akt. Und das war ich.
Und waren stolz wie Oscar wahrscheinlich, oder?
Ja, vor allem auf die 20 Mark, die ich dann bekommen habe jeden Abend. Denn das war verdientes Geld und das konnte dann auch auf den Kopf gehauen werden.
Das heißt, ich sehe schon, mit der Oper haben sich von Anfang an nur die wunderbarsten Assoziationen verbunden,
ja,
bei Ihnen.
Ja, es gibt Geld und es ist einiges los hinter der Bühne. Ich komme weniger aus der Nutzerperspektive, aus dem Publikum. Ich bin jemand, der so im Hintergrund tätig war.
Haben Sie sich die Theaterpraxis dann auch wirklich damals schon so ein bisschen angeeignet? War das was, was Sie hinterher beim Opernschreiben im Kopf hatten?
Theaterpraxis ist zu viel gesagt. Ich will auch gar keine gängige Theaterpraxis haben, wenn ich was für Theater mache, sondern ich will etwas machen, was ich ja noch nicht kenne. Ne? Ja. Was aber, wo Sie die Praxis ansprechen, wichtig ist, das ist natürlich die Stimmpraxis, das, wenn man für Stimmen schreibt. Und da habe ich schon, da habe ich eine große Neigung, eine große Liebe auch dazu. Ich schreibe sehr gern für menschliche Stimme. Und ja gut, ich habe früher auch sehr viel im Chor mitgesungen und auch Lieder gesungen und dergleichen. Also das war für mich immer, ja, das war primäre Anregung. Ne? Primär, es war nicht nur Theorie, das war Praxis.
War das mehr die Liebe zur Stimme oder war das mehr Ihre Nähe zum Text? Ich meine, wir sitzen hier in Ihrem Arbeitszimmer. Ich sehe einen Teil von dem, was Sie alles an Texten verschlingen. Eine ganze riesige Bücherwand vollgestopft mit Büchern. Manche liegen schon oben drauf. Sie haben ja eine sehr große Affinität zum Text auch. War das stärker oder war die Liebe zur Stimme stärker?
Die Liebe zur Musik. Das Schreiben für Stimme, das führt einen als Komponist natürlich immer wieder an Grenzen, weil die Stimme, das sage ich auch meinen Schülern immer wieder, die Stimme ist kein digitales Medium. Nicht? Das kann man nicht wie ein Klavier oder eine Klarinette oder mit den Fingern in irgendeiner Weise gestalten, sondern das bist du selbst als, ja, als Luftsäule auch, die in Schwingung zu versetzen ist. Und bei der Stimme diesen Punkt zu finden, den man erreichen kann, aber den man auch überschreiten kann, aber den man nicht nur aus grundsätzlicher Überschreitung erreicht. All diese Dinge, das hat mich sehr fasziniert, ohne dass ich das damals schon gewusst hätte. Ich meine, ich habe im Chor mitgesungen und da war es das Faszinierende in der großen klassischen, romantischen und auch neueren Chorliteratur, mitzuwirken an einem Harmonikganzen, an einem polyphonen Ganzen, den eigenen Beitrag zu leisten. Es gibt nichts Faszinierenderes, als in einen Akkord einen Ton hineinzusingen, der dein eigener ist, nicht? Auch wenn es dann um dich rum noch andere tun, aber das ist dein Ton und den musst du, den müsst ihr treffen und der trägt erst dazu bei, dass das Gebilde erkennbar ist, ne? Als das, was es komponiert ist.
Träumen Sie sich denn manchmal heute noch in Ihre eigenen Opern rein als Stimme, als Ihre eigene Stimme?
Beim Komponieren für Stimme singe ich immer das selber, ob das jetzt für Sopran ist oder für Bass. Ich singe das selbst, also ich stelle mir das auch vor im Ablauf. Das heißt, ich kontrolliere die Atmung, ich weiß ungefähr, wo es schwierig werden könnte und so. Also ich denke da schon sehr aus der physischen Voraussetzung der Stimme. Das heißt nicht, dass die Sachen dann ganz leicht werden, nicht? Das ist keinesfalls so, aber sie sind für Stimme aus dem Bewusstsein der Stimme heraus gedacht. Das ist für mich was ganz Besonderes und das durchzieht das ganze Werk von Anfang bis heute. Jedes Jahr schreibe ich mehrere Werke für menschliche Stimme, ob das jetzt kleine Lieder sind für Gesang und Klavier, ob das große kantatenhafte ariose Gebilde sind für Solostimmen und Orchester oder ob es Musiktheater ist, also auch für Chor. Menschliche Stimme ist etwas ganz Wichtiges für mich, ganz wichtig.
Bleiben wir nochmal beim Musiktheater, was mir auch aufgefallen ist beim Betrachten Ihres Werks. Sie sind da ja genauso wie Wagner oder Strauss. Sie haben, glaube ich, eine Oper Kammeroper genannt, in Linz haben Sie Kammeroper genannt und sonst haben Sie es immer genannt Musiktheater oder Monodram, die Proserpina.
Das ist eine goethische Bezeichnung, das ist von Goethe die Bezeichnung.
Trotzdem fällt auf, dass viele Komponisten schon lange nicht mehr schreiben, das ist eine Oper, sondern halt so Musiktheater. Woher kommt das?
Weiß ich nicht, ich habe das so empfunden, dass es so ist. Dass es Theater mit Musik ist. Man kann auch Oper dazu sagen, ja klar. Aber man muss ja nicht jedes Orchesterstück Symphonie nennen. Genau. Also, das sind ja nur Bezeichnungen. Opera ist der Plural von Opus, das heißt Werke. Das sind verschiedene Werke, die zu einem Ganzen zusammengestoppelt sind. Nicht? Opera, das bedeutet ja eigentlich, dass es ein Gebilde ist, aber das aus vielen anderen Gebilden besteht. Opus, Operis. Opera-Werke.
Insofern könnte man sagen, Musiktheater ist eigentlich mehr als eine Oper.
Eigentlich fast ja. Das ist ein durchkomponiertes Stück. Wenn Oper bedeutet eben aneinandergesetzte Stücke, die auch von anderen Seiten kommen könnten. Also ich denke mir, es gibt sicher Stücke von mir, die sind näher an der Oper. Jetzt wird ein Stück gemacht, das aus drei Stücken zusammengesetzt wurde, drei Frauenmonologe. Da kommen die Stücke sozusagen nacheinander und das Ganze bildet sich aus drei Werken. Das ist dann mehr Oper, also Opera, das sind drei Werke.
Aber eben dann kein Musiktheater in dem Sinne oder drei Musiktheater?
Doch, daraus wird dann ein Musiktheater entwickelt. Ja, das ist dann auch möglich, ja. Aber gut, ich habe die Bezeichnung jetzt nicht bewusst vermieden, aber mir schien halt nur diese Bezeichnung des Gestückten, des Aneinandergesetzten, immer wieder Abgesetzten. Musiktheater ist mehr das Durchkomponierte. So war das vielleicht gedacht, als ich diesen Titel gewählt habe. Mehr heißt es auch nicht. Und Oper heißt mehr das abgesetzte Stück für Stück für Stück für Stück. Und das ist ja eigentlich vielleicht weniger der kompositorische Grund, aus dem das gebaut ist. Nicht, nicht so sehr das Gestückte, mehr das Durchgezogene. Also bei Eroberung von Mexiko oder bei Ödipus oder auch bei der Hamlet-Maschine, nicht? Gut, bei Hamlet-Maschine gibt es im ersten Teil, das heißt ja Familienalbum von Heiner Müller, so genannt, das sind Stücke, aber die enden auch nicht und setzen dann wieder neu an, wie in alten Opern, ne? Wo es ja wirklich Stücke sind.
Ja, Nummern.
Ja, Nummern.
Sie sind ja ein Komponist, der von sich sagt oder auch Wert darauf legt, Teil einer Tradition zu sein oder beziehungsweise die Tradition von heute zu sein. Wenn man
Schauen
so
Sie, man
will.
Kann nicht Wert drauf legen, man ist es, ob man will oder nicht. Das geschieht auch ohne das eigene Wollen.
Dann formulieren wir es anders. Sie sind Teil einer Tradition. Wenn man das jetzt speziell aufs Opern- oder Musiktheaterschreiben bezieht, haben Sie da ein paar besondere Vorfahren, von denen Sie denken, die leben jetzt in dem, was ich heute mache, weiter? Gibt es da besondere Größen?
Könnte ich jetzt nicht einzeln benennen. Das ist die Geschichte der Gattung selbst, die sich fortsetzt. Man kann die Spuren von Berg zum Beispiel im Lenz verfolgen. Man kann bestimmte Distanztechniken, die man von Stravinsky vielleicht herleiten könnte, im Ödipus sehen. In der Hamlet-Maschine gibt es in den Ophelia-Akten vielleicht so eine gewisse Wagner-Strauss'sche Linie. Gott im Himmel, ja.
Das ist jetzt etwas, was Sie lieber anderen überlassen, herauszuanalysieren?
Ja, weil ich denke mir, ich bin ja der, der schafft, ich bin nicht der, der mich erforscht, nicht? Ich bin nicht, also der Elefant ist kein Elefantologe, ne? Oder der Elefant ist vielleicht als Rüsselforscher nicht gut geeignet.
Nichtsdestotrotz sind Sie, ich glaube, gerade von Ihnen kann man das sagen, Sie sind ja ein sehr reflektierter Mensch, ein sehr reflektierter Komponist.
Ja, Sie kennen in der Sache, aber nicht um die Sache rum. Wissen Sie, ich reflektiere in den künstlerischen Dingen. Ja. Ich reflektiere nicht vor Ihnen, stehe nicht vor Ihnen und sage, schauen Sie, wie reflektiert ich bin. Ich mache mir nämlich Gedanken. Sehen Sie mein zerfurchtes Gesicht, ich mache mir Gedanken. Schon habe ich mir wieder einen Gedanken gemacht. Der ist nämlich folgendermaßen, sondern ich schreibe ein Stück und das beinhaltet die Gedanken. Und dann schreibe ich wieder ein Stück und das beinhaltet die Gegenrede.
Ihre eigene Gegenrede.
Meine eigene Dialektikbegabung, die agiere ich aus. Die agiere ich aus in Musik, nicht in Behauptung, nicht in Sekundärtexten. Hm. Ich bin ein Mensch des primären Hervorbringens. Ich bereite mir nicht ein Feld der sekundären Aufbereitung, von dem ich hoffe, dass dann irgendwann die Wissenschaft einklingt und das Ganze fortsetzt, sondern ich mache die Dinge, ich schaffe.
Ja.
Ja, ich lache, aber es ist so.
Trotzdem würde ich gerne nochmal nachhaken, wahrscheinlich, weil für uns, die wir nicht schaffen, ist dieser Prozess ja so faszinierend. Wenn ich mir vorstelle, man kennt die Musikgeschichte, man hat die verinnerlicht, man hat viel gehört, viel Partituren gelesen und dann dieser Moment, wo man selbst da sitzt und selbst etwas schreiben möchte, da hat man ja auf dem Buckel diese unendliche Erfahrung.
Einerseits ja, andererseits haben Sie aber auch in dem Moment, wo Sie arbeiten, ich muss sagen, wo ich arbeite, den Anschluss an die Kindheit wieder. Denn ich habe ja als Kind begonnen, diese Dinge zu tun, ohne in irgendeiner Weise ein historisches Gerümpel, ein historisches Backstage mein eigen zu nennen. Ich habe angefangen aus, ja, woraus eigentlich? Es fing so an, ich hatte Blockflötenunterricht. Und dann habe ich angefangen, Blockflötenstücke zu schreiben. Und dann wollte ich Klavier lernen, was ich bis heute nicht richtig kann. Ich improvisiere nur so rum. Ja, und dann habe ich angefangen, Klavierstücke zu schreiben. Und so war es auch, als ich lesen lernte, habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben und Prosastücke. Ich habe immer etwas hervorgebracht. Ich habe gezeichnet und aquarelliert, gemalt. Also weniger aus Konzept und weniger aus der historisch reflektierten Position, als vielmehr aus der spielenden Position heraus, also der spielende Mensch.
Und dieser Homo Ludens aus der Kindheit, auf den besinnen Sie sich jetzt noch zurück, wenn Sie wieder
anfangen? Auf den besinne ich mich nicht, der bin ich dann. Der bin ich dann auch, nicht? Aber ich bin der auch mit dem ganzen historischen Wissen, mit dem ganzen Metier-Wissen. Das ist eben auch der Vorteil des Älterwerdens. Man ist ja eben dann nicht nur der ältere Mann, sondern man ist das Kind zugleich.
Beim Älterwerden mehr als vorher?
Ja, natürlich. Es kommt ja immer mehr dazu. Es kommt immer mehr dazu. Und das Mehr, was dazukommt, verschüttet ja nicht, sondern stützt und fördert das Vorige. So ist es jedenfalls in einer genuin produktiven Position. Es gibt natürlich auch die Gegenposition, die sich verunmöglicht. Ich möchte es nicht pathologisieren, aber da gibt es sicher Formen auch des seelischen Haushalts, die kontraproduktiv sind. Und das ist eine glückhafte Veranlagung, wenn dem nicht so ist. Wenn das Wissen die Dinge nicht verstellt. Also Wissen hat ja noch nie geschadet, würde ich sagen. Viele denken, wenn ich viel weiß, kann ich wenig machen. Das stimmt nicht. Wenn man viel weiß, weiß man, mit wem man spricht. Man hat mehr Ansprechpartner, man hat mehr Möglichkeit zur Gegenrede.
Und auch zur Gegenrede gegen sich selbst haben Sie mehr Möglichkeiten, wenn Sie mehr wissen.
Eben. Und dieses mit der Zeit immer mehr werden, das ist nicht etwas, was mich belastet, sondern auf eine geheimnisvolle Weise erleichtert mich das alles. Ich kann es auch nicht begründen, aber ich spüre das so. Je älter ich werde, umso mehr erleichtert mich das Wissen. Weil es mich nicht in Positionen bringt, wo ich ständig in der Begründungsnot bin, sondern ich komme immer mehr in die handelnde Position. Am Anfang bist du ja als Künstler grundsätzlich mit Begründungsstrategien konfrontiert. Das merke ich doch, wenn ich junge Komponisten beobachte. Einer macht was und schon wird es ihm vorgeworfen. Ja, warum? Weil der ganze Betrieb so organisiert ist, dass man immer den Anschein erweckt bekommt, dass das, was geschieht, sich einem besseren Wissen und einer Überlegung verdankt und nicht einer organischen und vielleicht auch unbewussten Wuchsform.
Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass neue Musik an sich schon so einen gewissen Rechtfertigungsdrang hat heutzutage?
Drang nicht, aber Druck. Es ist gut so, dass wir genau darauf kommen.
Rechtfertigungsdruck.
Ja, aber das ist in jeder Kunstform so. Alles, was da ist, hat schon mal die Gravitation, es ist schon da, nicht? Und alles, was neu wächst, muss sich erst neu begründen. Das ist auch vielleicht gar nicht schlecht. Muss man halt durch. Das braucht mal 10, 20 Jahre und dann muss man durch. Vielleicht braucht es auch 30 Jahre. Und deswegen ist es nicht gut, wenn man nur mit einer Sache und mit einem kleinen Ausschnitt sich etablieren möchte. Das habe ich von meinem Lehrer Stockhausen gelernt. Das war ein Satz, den er oft gesagt hat. Es hat gar keinen Sinn, dass man mal so kurz bekannt wird mit einer Sache, sondern man muss jahrzehntelang in aller Breite anwesend sein. Mit aller Vielfalt, aller schöpferischen Vielfalt. Das habe ich sehr ernst genommen. Habe es auch als Ermutigung meines Wesens empfunden. Das kam mir auch entgegen, nicht? Eine Aussage, du bist nicht so, sondern ich habe gespürt, du kannst so sein. Das hat mir geholfen. Das hat mir sehr geholfen. Auch durch Anfeindungen hindurch.
Also mit der Breite der Ausdrucksform meinen Sie das, was Sie ja auch sehr auszeichnet, ein sehr breites und sehr umfangreiches Werk?
Es muss nicht umfangreich sein, aber es ist aspektreich. Aspektreich. Ja. Ich möchte jetzt nicht meine Art des Produzierens verabsolutieren. Das ist eben meine Art. Gut. Eine andere ist anders, nicht? Bach und Mozart haben und Schubert haben mehr geschrieben als Henri Duparc, nicht? Trotzdem sind die Lieder von Henri Duparc auch schön. Nur 18 Lieder, aber immerhin auch was.
Sie sind ja vielseitig interessiert, vielseitig begabt. Sie haben selbst vorhin auch schon angesprochen, Sie haben Gedichte geschrieben, Sie haben auch gemalt. Gab es mal einen Zweifel, dass es die Musik ist oder war das klar?
Das wurde klar.
Ihnen selbst oder den anderen?
Mir selbst und den anderen gleichzeitig wahrscheinlich.
Können Sie beschreiben, auf welche Weise sich das rauskristallisiert hat?
Ja, indem ich halt immer mehr Stücke geschrieben habe, die als relevant wahrgenommen wurden. Die ersten Musikstücke, als die dann aufgeführt wurden, die haben ein gewisses Echo erzeugt, im kleinsten Rahmen natürlich. Klar. Hochschule, Gymnasium, dann ging es eigentlich immer weiter. Also es ist alles ganz fern von Konzept, ein Hineinwachsen, so empfinde ich es heute.
In der Sendung SWR 2 Zeitgenossen sind wir heute zu Gast bei Wolfgang Riem. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Oper. Es wird ja immer wieder behauptet, die Oper der Moderne müsse eigentlich der Film sein. Also es gibt jedenfalls Leute, die das behaupten. Viele von denen sind auch Filmregisseure.
Das hat etwa den gleichen Aussagewert wie ein heutiger Bundeskanzler muss auch wie ein römischer Kaiser auf dem Thron sitzen. Das ist halt so die Vorstellung, ja, das ist jetzt so und so war es früher, nicht? Ja. Mozart wäre heute Popsänger.
Genau, ja, ja das klar. Hört man ja oft.
Das ist eine Aussage, die kann man an sich herabrinnen lassen.
Auf der anderen Seite ist Film ja auch gar kein uninteressantes Medium.
Also, sehr interessant. Ja. Es liegt nur zu sehr fest. In seiner letztlichen Erscheinungsform hat es nicht den Reiz des Risikos, des Eventhaften, also ich verwende jetzt das Eventuellen, was jetzt im Moment ernstfallartig eintritt. Wenn ich einen Film angucke, der ist in seiner Gestalt immer gleich. Da besteht kein Risiko des Scheiterns und auch kein Risiko des plötzlichen über sich hinauswachsens, was man in jedem Konzert, in jedem Hochschulkonzert erleben kann. In jedem kleinen Konzert von einem Kammerorchester um die Ecke kann man Momente erleben, die es noch nie gegeben hat. Große Momente und deprimierende Momente, aber die eben nicht vorausberechenbar sind. Und das ist dieses, was die Musik auch allen anderen Künsten voraus hat. Sie hat dieses im Moment entstehen, dieses nur im Moment sein und, wenn man sie glaubt, wahrzunehmen, schon vergangen zu sein. Und dann ist auch immer Risiko, immer Ernstfall, immer voller Einsatz und gut. Es gibt fantastische Filme und die Erzählformen des Filmes sind wunderbar. Ich glaube eher, dass der Film verschiedene Formen des Literarischen abgelöst hat, den Großroman oder solche Sachen. Das könnte durchaus sein. Und dass die fragmentarischeren, die luftigeren Formen in der Literatur dadurch größere Möglichkeiten haben. Also die Suche nach dem Großroman in der Literatur scheint mir immer so ein bisschen... Ach, ich möchte mich da in die Diskussion nicht einmischen, aber das scheint mir immer so... ein Gegenwartsvorwurf zu sein, das kenne ich ja aus der Musik, nicht? Also so, da fehlt doch was, nicht? Aber das ist vielleicht gerade das, dass das nicht da ist, hat ja auch was zu tun mit den Möglichkeiten, die es daneben gibt, nicht?
Könnten Sie sich denn vorstellen, Filmmusik zu schreiben?
Kann ich mir schon vorstellen, aber es ist jetzt nicht das Reizziel schlechthin. Es ist ein langes Thema. Ich glaube, dass momentan durch Filmmusik ein bebildertes Hören in die Menschen gesenkt wird, was weder dem Bild noch der Musik gut tut. Und es sind ja nur ganz bestimmte Sprachgesten, die ja auch gar nicht mehr von Musikern hervorgebracht werden, sondern von Samples abgerufen. Computergenerierte Klänge, die klingen wie Richard Strauss Orchester, nur eben fetter und voluminöser. Es gibt sicher sehr gute Filmmusik, aber wenn man der dann im Konzertsaal begegnet, ist es doch manchmal sehr ermüdend und sehr irgendwie hilflos, nicht? Weil es meistens auf der Stelle tritt. Der Bildbesatz, nicht? Dass das an ein Bild geknüpft ist und auch an dieses Bild geknüpft bleibt, das macht die ganze Sache so träge, so leblos letztlich.
Ist das eigentlich auch der Grund, warum Sie relativ wenig elektronische Musik verwenden, weil man da festgelegt ist? Also wenn man für ein Tonband beispielsweise schreibt?
Sicher.
Also das ist einfach nicht Ihr Fall.
Ich brauche Menschen, ich brauche Musiker. Ich brauche das Können von Musikern, das immer wieder ein anderes, ein neues Können ist. Gut, das ist mein Wesen. Ich bin gern im Dialog mit individuellen Ausdrucksmöglichkeiten, die auch mich wieder zu individuellen Ausdrucksmöglichkeiten herausfordern. Deswegen schreibe ich auch sehr gerne für Stimmen, aber ich schreibe natürlich auch sehr gerne für Virtuosen, für wirkliche Könner auf ihrem Instrument. Nehmen Sie zum Beispiel Violine. Ich habe für die Ann-Sophie Mutter geschrieben, ich habe für die Caroline Wittmann geschrieben. Ich schreibe sehr gerne für Menschen, die in ihrem Können einzigartig sind.
Und für Persönlichkeiten auch?
Ja, das ist eine Voraussetzung, selbstverständlich. Aber das bleibt ja dann nicht an diese Persönlichkeit gebunden, sondern dadurch ist etwas in die Welt gesetzt, was einmal davon ausgeht, dass eine bestimmte Persönlichkeit mit ihrem Können es realisiert hat und jetzt kommen andere. Und dieses jetzt kommen andere, das liegt sowohl bei filmischen Ausdrucksformen als auch bei elektronischen Ausdrucksformen, liegt fest, auf Jahre hin, auf immer.
Und ist insofern tot.
Es kann tot werden. Es muss nicht tot sein, aber es trägt so den Keim der Unveränderbarkeit in sich. Es hat den Keim des Keimlosen.
Und ja. Insofern steht das dem total entgegen, was Sie tun.
Es steht dem entgegen, wovon ich glaube, dass es das Wesen der Musik ist. Das Wesen der Musik ist ständige Veränderung. Das Wesen der Musik ist ständiges Anderssein, durchaus im Ähnlichen, durchaus im Gleichen, aber niemals dasselbe.
Sind Sie denn auch ein begeisterter Konzertgänger oder CD-Aufnahmenvergleicher?
Weil manchmal, also ich habe gerade neulich festgestellt, dass ich in letzter Zeit weniger Musik höre, sondern hauptsächlich dann, wenn ich ins Konzert gehe. Also früher habe ich mehr von der Konserve wahrgenommen, aber heute ist es weniger so. Jetzt ist Konzert für mich nicht immer einfach, weil ja, man muss so lange sitzen und manchmal kommen auch langweilige Sachen. Ist halt so, nicht?
Wann war Ihr letztes großes Konzerterlebnis, wo Sie das, was Sie gerade so schön beschrieben haben, einfach dieses Neuentstehen von Musik?
Ja, wisst ihr, mir fällt jetzt gerade eins ein, das war nicht das letzte, aber das war vor einigen Jahren. Da hat Daniel Barenboim mit seiner Staatskapelle Berlin in München zu Gast an zwei Abenden alle vier Sinfonien von Brahms dirigiert. Und das fand ich außergewöhnlich. Das hat mich in meinem Denken, was symphonische Musik auch sein kann, durch diese Interpretation sicher verändert.
Passiert Ihnen das auch bei Ihren eigenen Kompositionen manchmal? Die hören Sie ja sicherlich sehr häufig auch live gespielt. Passiert Ihnen das da auch manchmal, dass eine Interpretation Ihnen Ihr eigenes Werk neu nahe bringt?
Ja, doch, ja. Ein sehr großes Erlebnis war letztes Jahr, als die Caroline Wittmann mein für sie geschriebenes Violinkonzert Col Arco mit dem Gewandhausorchester uraufgeführt hat. Riccardo Chailly hat dirigiert. Das war wunderbar. Da wurde mir allerdings nicht ein Werk in neuer Sicht zurückgegeben, sondern da habe ich es zum ersten Mal gehört, weil es war die Uraufführung. Aber das war ein sehr großes Erlebnis, ja.
Ich glaube, für jemanden, der nicht komponiert, ist es halt nicht so leicht vorzustellen. Wie ist das, wenn ich mein Werk schreibe, es im Kopf höre und dann zum ersten Mal höre? Dieser Moment, ich stelle mir vor, dass es etwas Besonderes ist.
Es ist sicher etwas Besonderes. Aber es ist etwa so, wie wenn man ein Kind bekommt, nicht? Ich meine, natürlich, das ist was ganz Besonderes, aber dann ist es es selbst und dann gehört es sich. Und dann bin nicht immer nur ich wichtig, sondern es. Und es bekommt sein eigenes Leben und es geht seinen eigenen Weg und ich kann eine gewisse Strecke mitgehen. Und dann löst es sich und begegnet vielleicht nach Jahren wieder.
Und Sie machen den Eindruck, als hätten Sie auch ein großes Vertrauen zu Ihren Kindern. Also, dass Sie schon Ihren Weg machen, also nicht wegen der Qualität der Komposition, das meine ich jetzt gar nicht, aber einfach Ihren Weg im Konzertleben auch machen und sich durchsetzen, auch vielleicht mal gegen den Interpreten.
Das glaube ich schon. Also da habe ich auch durch die jetzt fast 40 Jahre, die ich diese Erfahrung machen durfte, ein Grundvertrauen bekommen. Das war sicher am Anfang nicht so, das gebe ich zu. Da habe ich viel mehr Angst gehabt. Weil wenn man ganz am Anfang steht und es wird an der falschen Stelle gehustet, hat man ja das Gefühl, das Stück ist zerstört. Heute höre ich halt jemanden, der an der falschen Stelle hustet. Er weiß es halt nicht, dass es die falsche Stelle ist. Er soll sich eine richtige Stelle das nächste Mal aussuchen.
Wie wichtig sind Ihnen überhaupt Reaktionen des Publikums, wenn Sie Stücke von sich hören?
Ja, da muss man unterscheiden, nicht? Wir sprachen gerade eben vom Husten. Das Husten ist die eine Form. Das geht aber mal vom Husten bis über den Brief, den man bekommt, nicht? Mhm. Wo sich jemand wirklich mit der Sache auseinandersetzt und von einer Position der geistigen Satisfaktionsfähigkeit heraus argumentiert und sich auch so zu artikulieren weiß, dass da wirklich ein Gegenüber erkennbar wird und nicht nur ein... Also, so, aber diese Gerade gibt es von da bis dort. Und das ist immer wieder überraschend, ist immer wieder schön, ist immer wieder erschreckend, ist immer wieder neu, aber so ist es nun mal. Musik ist eine öffentliche Kunst. Musik ist eine Kunst, die auf Menschen zugeht. Und Musik ist nicht, wie vieles in der bildenden Kunst, der Besitz eines Plutokraten. Ich kann mir nicht durch Bezahlen von ein paar Millionen ein Musikwerk kaufen. Geht nicht.
Na gut, ich könnte mir vielleicht eine Opernaufführung kaufen, wie früher die Fürsten das
gemacht haben. Opernaufführung, ja und? Dann ist sie weg. Dann steht vielleicht in der Zeitung, dass sie sich mal eine Opernaufführung gekauft haben. Ja und? Dann kommen sie zu sich nach Hause, da hängt die nicht an der Wand. Und sie können sie auch nicht vererben. Und sie können sie auch nicht wieder zurück in den Opernhandel schleusen und versteigern lassen. Geht nicht. Kein Besitz.
In der Sendung SWR 2 Zeitgenossen sind wir heute zu Gast, sogar bei ihm zu Hause zu Gast, bei Wolfgang Riem, dem Komponisten. Man spricht ja oft davon, und das ist sicherlich auch was dran, dass die neue Musik eine sehr kleine Sparte geworden ist, zeitgenössische Musik.
Was heißt geworden? Sind Sie wirklich der Meinung, dass zu Bachs Zeiten Hunderttausende neue Musik gehört haben, so wie heute? Ging gar nicht.
Gut, man konnte es aber in der Kirche hören, an öffentlichen Orten, wo auch normale Leute, sage ich mal, hingegangen sind.
Ja, aber da hat man die Musik wahrgenommen als eine Beigabe. Man ist ja nicht dahin gegangen, um Musik zu hören, sondern es war eine Beigabe zum theologischen Vorgang.
Aber was es vielleicht nicht gab, war die Konkurrenz zu der Populärmusik oder der alten Musik.
Doch, das gab es auch, selbstverständlich. Es gab zu jeder Zeit populäre Musik. Sie wurde nur nicht in einer Weise überliefert. Und durch die Überlieferung, sprich durch die Konservierung, sprich durch die Beherrschung der Medienportale, in den Zustand eines demokratisch herbeigewünschten Naturzustands erhoben. Es gab selbstverständlich zu Bachs Zeiten Stadtpfeifer und Kneipenspieler. En masse, überall wurde Musik gemacht, überall. Und dann gab es eben ein paar Leute, die haben Bachsche Fugen gespielt. Aber das Gros, die viele Musik, die stattgefunden hat, das war populäre Musik. So ist es zu allen Zeiten.
Aber sehen Sie nicht trotzdem einen Unterschied zu heute, dadurch, dass das Gros so mächtig ist?
Nein, ich sehe nur, dass heute viel mehr neue Musik gehört wird. Ich meine, das ist ein altes Beispiel, was ich bringe, wenn heute meine Studenten ein Studentenkonzert haben. Das wird im Rundfunk übertragen und es hören nur 0, so und so viel Prozent zu. Sind es schon mehr, als zu Beethovens Zeiten je sein Violinkonzert gehört haben. Man muss sich das nur mal klar machen. Wir holen unsere Maßstäbe von Medienereignissen, wo dann eben in Fußballstadien eine Popgruppe auftritt. Das ist auch normal.
Es ist aber insofern ein Unterschied zu früher vorhanden, ein gesellschaftlicher Unterschied. Sie haben schon gerade angesprochen, die Demokratie. Ich meine, nun hat niemand was gegen Demokratie, ganz im Gegenteil. Aber birgt nicht schon die Demokratie auch diese Gefahr in sich, dass der Geschmack der Masse, genau wie der Wille der Masse entscheidet, auch der Geschmack der Masse entscheidet?
Selbstverständlich, aber Demokratie ist in dem Fall nicht die Schuldige, sondern die Quote. Dass man aus der demokratischen Verfasstheit eine Abschöpfungstechnik materieller Art ableitet. Gegen Massengeschmack ist ja nichts zu sagen, nur wenn das diktatorisch wird und wenn ein anderer Geschmack gar nicht mehr zugelassen ist, dann ist sozusagen das System in sich gedreht. Aber trotzdem glaube ich an die selbstregulierenden Kräfte. Denn schauen Sie mal, so viele Aufführungen, wie heute ein Komponist hat und so viel Wahrnehmung Das war noch vor 40 Jahren nicht so. Auch das Interesse. Die Menschen sind, gerade weil sie, das meine ich mit den Selbstheilungskräften, gerade weil sie konfrontiert sind mit einer um sich greifenden Diktatur der Abschöpfungsmechanismen, des Materialisierens von vielleicht auch ganz vitalen, ursprünglichen, populären Tendenzen, die werden ja dadurch auch getötet. Sind sie kritischer geworden? Das Publikum ist nicht mehr nur, so wie es vielleicht in der Vorstellung vieler Veranstalter ist, eine dumpfe Masse, die dahin strömt, wo man sie hintritt, sondern die wählen sehr bewusst aus. Und das hat sein Gutes.
Also sie vertrauen auch durchaus auf die Menschen selbst.
Absolut. Und das vertraue ich natürlich mehr als auf die Arten, wie Menschen sich verfasst haben. Ich würde mal sagen, die demokratische Verfasstheit ist die beste, die möglich ist. Aber die Menschen sind noch besser.
Wobei ja ein Problem jetzt auch in einem demokratischen Staat ist und in der Macht der Masse, dass zeitgenössische Musik, Musik überhaupt, kostet Geld, braucht eine Unterstützung, die ganz handfest ist, ganz handfest in der Gesellschaft beruhen muss. Hört man ja auch immer wieder, ich gehe nicht ins Theater, warum soll ich fürs Theater Steuergeld bezahlen?
Ja gut, aber schauen Sie mal, wenn Sie immer nur den Imbezillen sozusagen zum Maßstab machen, weiß von nichts, kennt nichts, will nichts, dann kann man nur noch in die Ecke stehen und zittern. Ja gut, dann kann man gleich sagen, ja dann, mein Gott, das Leben endet. Ich weiß gar nicht, warum will man immer gleichgeschaltete Massen, die, jawohl, Herr Hauptmann, in die gleiche Richtung rennen? Warum will man das immer? Warum ist das ein Ideal? Ich kenne das aus Diskussionen mit den Medien. Das wird einem immer so vorgehalten, als sei das A, ein Fehler, dass ich es nicht bin, als sei es ein Fehler, dass ich kein ästhetischer Diktator bin. B, als sei es ein Fehler, dass die Menschen es nicht sind. Als sei es ein Fehler, dass die Menschen populäre Interessen hätten. Das ist kein Fehler. Das war immer so und das ist auch kein Grund, sich hier zu grämen. Krank beten, aus welcher Haltung kommt das? Will man eine Sache unterstützen oder will man ihr sagen, Edge, du wirst nicht so oft angeguckt wie Pornofilme? Nee? Oder was liegt da dran für ein ästhetischer Wille? Was liegt da drin für ein Wunsch? Warum fragt man jemand, der akustische Kunst macht? Ja, aber ich kenne Leute, die die Akustik von Klospülungen berechnen. Die sind viel bekannter. Warum konfrontiert man jemand, der akustische Kunst macht, damit? Was will man ihm damit sagen?
Kennen Sie denn so etwas wie missionarischen Eifer? Den Wunsch, dass mehr Leute das verstehen möchten?
Nein. Ich weiß nur, dass das Einzige, was Verständnis wirklich hervorbringt, die Qualität der Sache selbst ist. Nicht derjenige, der sich da vorstellt und sagt, du musst verstehen. Missionarischer Eifer ist mir völlig fremd. Völlig, völlig fremd. Fast sogar pädagogischer Eros. Ich kann ihn spüren, aber ich bin nicht primär begabt dafür. Ich kann demjenigen oder derjenigen, die begabt ist, das Entscheidende wahrzunehmen, vielleicht in einer somnambulen Äußerung etwas Entscheidendes sagen, was mir gar nicht bewusst ist. Aber ich kann kein Curriculum entwerfen, weil ich nicht daran glaube. Studienpläne und dergleichen halte ich für Mumpitz, besonders in künstlerischen Dingen. Die Anwesenheit eines Künstlers selber, der in seiner Lebensform erkennbar ist, das ist das Belehrendste, was möglich ist. Von daher stimmt, was ich glaube Schönberg mal gesagt hat, dass man, wenn Maler sich die Krawatte bindet, mehr über Musik erfährt, als wenn man in irgendeiner Vorlesung sitzt. Und ich habe immer mein ganzes Leben lang auch schon sehr früh immer das Glück gehabt, auf Menschen zu treffen, die in ihrer Lebensform, in ihrer ausgeprägten und auch kunstbezogenen Leidenschaft mir etwas vermittelt haben, was ich gar nicht konkret im Moment benennen konnte, was aber vielleicht nach Jahren sich erfüllt hat in etwas, was ich hervorgebracht habe.
Ich habe mal einen Satz von Schönberg gelesen, der mal gesagt hat, er wäre der Meinung, in 50 Jahren würden die Kinder auf der Straße seine 12-tönigen Melodien pfeifen.
Das ist eine ironische Bemerkung von Schönberg.
Aber da steckt doch auch so ein bisschen diese Reibungsfläche dahinter, etwas vielleicht schreiben zu wollen, was jeder mag. Haben Sie daran auch schon mal gedacht, etwas zu schreiben, was vielleicht später mal wie Mozarts G-Moll-Sinfonie oder so in aller Munde ist?
Die mag nicht jeder. Ich kenne viele Leute, die das nicht mögen.
Aber es kennt jeder. Es pfeift jeder.
Ja, aber falsch.
Also dieses als Komponist von vielen geliebt werden wollen, ist Ihnen fremd?
Ich weiß nicht, ob es mir fremd ist. Aber was bringt es? Was wird dadurch für ein ästhetischer Mehrwert erzeugt? Wird Mozart dadurch geliebt, dass jemand das Thema seiner G-Moll-Sinfonie, das er vielleicht in der Bearbeitung von Waldo de los Rios kennt, falsch pfeift? Weiß man um die Abgründe Mozarts? Weiß man um die Höhen und Tiefen? Weiß man um die Gewalt der Musik dadurch? Oder denkt man vielleicht nicht doch lieber an eine Figur mit einer aufgesetzten Perücke, die fröhlich durch die Betten fegt, wie es in dem Film zu sehen war? Was für ein ästhetischer Mehrwert ist dann gegeben? Oder ist Händel ja? Für die meisten ist Händel irgendein dicker Mann mit Perücke. Was ich frage, ist Cézanne deswegen ein besserer Maler, weil er irgendwann vielleicht auf einer Unterhose abgebildet ist, was er nicht ist? Ist Luigi Nono ein schlechter Komponist, weil er nicht gepfiffen wird? Ist Josquin des Prez ein schlechter Komponist, weil nicht die Massen im Fußballstadion seine Kyries pfeifen? Fragen, die uns bewegen. Was ist mit Bach? Bach wird wenig gepfiffen, Bach wird wenig gesungen. Schon gar nicht von marodierenden Massen. Warum ist man dann gut, wenn Hooligans einen pfeifen? Ich frage mich, woher kommen diese Fragen? Was bedeuten die? Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass man zum Beispiel Schriftsteller oft fragt, es gibt immer weniger Menschen, die lesen können. Wie gehen sie damit um? Naja, es gab mal Zeiten, wo gar niemand lesen konnte, nicht? Wo nur ein paar Mönche lesen konnten.
Aber ich würde es schon erklären, auch aus diesem Rechtfertigungsdruck heraus, von dem wir es schon mal hatten, dass in einer Gesellschaft, in der die Mehrheit das Sagen hat, sich das möglicherweise auch auf den Geschmack oder auf die Kunstvorlieben auswirkt.
Und dass man ja, zunächst wirkt sich darauf hinaus, ob man die Todesstrafe einführt oder nicht. Ne? Ja. Ob die Hinrichtungsformen ästhetisch interessant sind für die Massen oder nicht. Dann, ob man es überträgt und dann, ob man Kinder zulässt und so weiter. Also letztlich sind es solche Fragen. Was bedeutet die Mehrheit anders, als dass sie mehr ist? Aber was ist mehr als ein Individuum, das sich wirklich mit einer Sache beschäftigt? Ich muss jetzt nicht eine Position einnehmen von jemandem. Ja, ich werde leider nur von 40.863 Leuten gestern gehört. Aber ich gebe zu, es gibt Musik, die wurde von 13 Millionen gehört. Ich wurde aber nur von 40.386 gehört. Ja, mea culpa, mea maxima culpa. Das kommt mir vor wie sowjetische Schauprozesse. Unpopuläres Verhalten. Oder?
Ist es denn ein Druck, den Sie als sehr etablierter Komponist, als Komponist mit ja, einfach dem nötigen Status, sage ich mal, ist es ein Druck, den Sie trotzdem wirklich ernsthaft spüren? Oder ist es nur der Druck, der manchmal kommt, wenn Sie solche Fragen beantworten müssen wie jetzt?
Diesen Druck spüre ich eigentlich nicht, weil ich mit so viel Beschäftigung konfrontiert bin, dass ich ihr gar nicht nachkommen kann. Also ich habe ständig derartig viele Post und Reaktion auf meine Arbeit. Und es sind so viele Aufführungen und ich kann dem gar nicht nachkommen. Es wird sich so viel mit meinem Werk auseinandergesetzt, dass ich als Einzelner völlig überfordert bin. Und ich merke es ja auch ganz materiell, ich lebe ja auch davon. Und es ist ja nicht nichts. Was wäre darüber hinaus möglich? Massenveranstaltungen. Endlich ein Interview von Stefan Raab. Mit Dieter Bohlen in der Sauna. Oder was? Was wäre das Wunschbild?
Brauchen wir in einer Oper 100.000 Zuschauer?
Nein, Millionen. Es geht ja schon los, wenn ein Liederabend in der Philharmonie stattfindet. Intimste Äußerungen, Gesang und Klavier vor 2.000 Leuten. Was ist da falsch?
Aber die kriegen natürlich nie das Problem, dass jemand ihnen sagt, ihr habt zu wenig Leute erreicht.
Ja, aber die Sache selber, wen hat die erreicht und was hat da wen erreicht?
Ganz andere Frage, wie gehen Sie denn selbst mit Populärmusik um? Man kommt ja nicht außen herum, wenn man in die Stadt
ja,
geht.
Ja eben, man kommt nicht außen herum, also gehe ich durch, gehe mitten durch.
Haben Sie schon mal irgendeinen Popsong gehört, wo Sie dachten, oh nett, gefällt mir?
Sicher, aber das habe ich dann gleich wieder vergessen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, oh um Himmels Willen, das muss ich kennenlernen oder so. Das ist eine Welt, die sich selbst genügt und die mich nicht braucht. Ich glaube, dass es da auch Differenzierungen gibt, dass es da auch solche und solche gibt. Aber das ist eine Welt, die auch eine Lebensform braucht.
Sie sind ja ein Mensch, finde ich, Sie füllen diese Rolle als Komponist auch gesellschaftlich aus, sagen wir es mal so. Also indem Sie zum Beispiel, Sie sind in der GEMA im Aufsichtsrat, vertreten dort.
Als stellvertretendes Mitglied,
aber immerhin, Sie vertreten dort die Interessen der Künstler, die Urheberrechtsinteressen. Sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe, ja. Hat mit Ihrer kompositorischen Arbeit natürlich gar nichts zu tun.
Nee, das hat gar nichts damit zu tun. Aber das ist, in sowas wächst man auch hinein. Das war auch vor 20 Jahren, dass ich da gefragt wurde, ob ich kandidieren wolle. Und dann habe ich das getan.
Fühlen Sie das auch so als Verpflichtung, als Verantwortung gegenüber einer Gesellschaft, in der Sie so leben? Oder ist das...
So wie es Gestaltungsräume sind, ja. Aha. Wenn es nur Repräsentationsräume wären, nein. Ich bin hauptsächlich dann gern in solchen, ich nenne es mal Funktionen. Denn es hat ja was Funktionärsartiges. Womit ich auch Mitglied in Jurys, Mitglied in Gremien wie Kuratorien etc. meine. Wenn ich da wirklich etwas tun kann, wenn ich da wirklich gestalten kann und nicht nur als eine Pappnase rumsitze, weil ich jetzt eben einen Namen habe, den man vielleicht da gerne auf dem Papier sieht. Zum Beispiel, wo ich wirklich was tun kann, ist die Mitarbeit im Kuratorium der Ernst-von-Siemens-Stiftung. Da kann ich wirklich für junge Komponisten was tun. Da kann ich wirklich für ganz viele Anträge positiv arbeiten. Und sitze nicht nur da. Sowas mache ich gern.
Es ist damit natürlich inzwischen bei Ihnen ganz bestimmt auch so eine Art Machtposition schon verbunden. Sie sind eine Macht im Musikleben, oder?
Naja, aber das sehe ich auch eher als etwas, was mir zugewachsen ist. Was mir sicher auch deswegen zugewachsen ist, weil ich als von meinem Wesen her es nicht anstrebe. Deswegen wächst mir es ja zu. Deswegen fällt mir das ja alles zu. Weil man weiß, ich drängel mich nicht danach. Ich bin also das Gegenteil eines Homo politicus. Ich bin ein Idiot, ein Privatmann. Idiotes, der Privatmann. Die schöne alte Bezeichnung, der Privatmann. Idiotes, Idiot. Und da sitze ich und mache meine Sachen. Und weil die Sachen Gravitation haben, und weil ich mich nicht dadurch hervortue, dass ich Interessenvertreter in erster Linie bin, sondern von Fall zu Fall zu entscheiden verstehe. Deswegen wachse ich wahrscheinlich, so kann ich mir es erklären, in all diese Dinge hinein. Das weiß ich von der Kunst her. Je mehr man etwas will, umso weniger entsteht es. Man muss die Dinge auch in ihrer eigenen Dynamik sich entfalten lassen.
Sie haben oft davon gesprochen, vom Anarchischen oder von Künstler als Anarchen. Ist natürlich jetzt etwas, wenn man Sie so erlebt, vielleicht auch jetzt so aus meiner etwas jüngeren Situation heraus, für mich sind Sie natürlich gar kein Anarch, sondern für mich sind Sie ja der Etablierte. Wo sind Sie denn heute noch anarchisch?
Ja, in der absoluten Selbstbezogenheit meines Daseins, nicht?
Aber das ist doch nicht ganz richtig. Musik ist doch nicht selbstbezogen. Musik ist.
Aber sie entsteht daraus. Sie entsteht nicht, indem ich Marktforschung betreibe. Sie entsteht nicht, indem ich im Konzert von Stuhl zu Stuhl gehe und frage, wie hätten Sie es denn gern? Sondern sie entsteht deswegen, weil ich mich in immer größerer Reinheit auf mich selbst zu besinnen versuche. Und eben deswegen in eine Herrschaftslosigkeit auch hineingewachsen bin, was Anarchie ja heißt. Also ich diene keinem Herrn in meiner Kunst. Vielleicht gibt es kluge Leute, die nachweisen, dass ich genau dadurch dem und dem Herrn oder der und der Herrin diene. Aber das wäre dann eine andere Geschichte.